Hallo, seien Sie gegrüßt. Zur 97. Folge meiner gesprochenen Literaturgeschichte der Lyrik, die insgesamt 200 Folgen hat. In der nächsten Zeit möchte ich Ihnen einen Maler und Lyriker vorstellen, der durch seine Doppelbegabung bei nahezu allen Deutschen bekannt ist. Es sitzt ein Vogel auf dem Leim, er flattert sehr und kann nicht heim. Ein schwarzer Kater schleicht herzu, die Krallen scharf, die Augen gluh, am Baum hinauf und immer höher kommt er dem armen Vogel näher. Der Vogel denkt, weil das so ist und weil mich doch der Kater frisst, so will ich keine Zeit verlieren, will noch ein wenig quinquilieren und lustig pfeifen wie zuvor. Der Vogel scheint mir, hat Humor. Die meisten von Ihnen wissen, von wem da die Rede ist, oder? Natürlich, von Wilhelm Busch. Ich bin geboren am 15. April 1832 zu Wiedensaal, das in der Nähe von Hannover liegt, als der erste von sieben. Mein Vater war Krämer, klein, kraus, rührig, mäßig und gewissenhaft, stets besorgt, nie zärtlich, zum Spaß geneigt, aber ernst gegen Dummheiten. Meine Mutter, still und fromm, schaffte fleißig im Haus und Garten und pflegte nach dem Abendessen zu lesen. Beide lebten einträchtig und so häuslich, dass einst über 20 Jahre vergingen, ohne dass sie zusammen ausfuhren. Als Wilhelm Busch 9 Jahre alt war, wurde er zum Bruder der Mutter gegeben, dem Pfarrer Kleine. Der übernahm nun seine Schulbildung, und als Wilhelm Busch nach 3 Jahren das erste Mal wieder zu seinen Eltern und Geschwistern durfte, da ging er raus aufs Feld, wo die Mutter arbeitete, ging voller Erwartung vor ihr auf und ab, aber sie erkannte ihn nicht mehr. O du, die mir die Liebste war, du schläfst nun schon so manches Jahr. So manches Jahr, da ich allein, du gutes Herz, gedenk ich dein. Gedenk ich dein, von Nacht umhüllt, so tritt zu mir dein treues Bild. Dein treues Bild, was ich auch tu, es winkt mir ab, es winkt mir zu. Und scheint mein Wort dir gar zu kühn, nicht gut mein Tun, du hast mir einst so oft verziehen. Verzeih auch nun. Naja, mit 16 verließ er den Onkel Kleine und ging zur Polytechnischen Schule nach Hannover. Sein Vater wollte nämlich, dass er Maschinenbauer werden sollte. Und so war es schon sehr verwegen, dass er mit 19 Jahren ganz eigenmächtig den Unterricht in Hannover schmiss und nach Düsseldorf ging zur Kunstakademie, um Maler zu werden. Sie erinnern sich an sein erstes Kapitel aus dem Maler Klecksel? Das Reden tut dem Menschen gut, wenn er es nämlich selber tut. Von Angstprodukten abgesehen, denn so etwas bekömmt nicht schön. Die Segelflotte der Gedanken, wie fröhlich fährt sie durch die Schranken der aufgesperrten Mundesschleuse, bei gutem Winde auf die Reise und steuert auf des Schalles Wellen nach den bekannten offenen Stellen am Kopfe, in des Ohres Hafen der Menschen, die mitunter schlafen. Vor allem der Politikus gönnt sich der Rede Vollgenuss. Und wenn er von was sagt, so sei's, so ist das sicher, dass er's weiß. Doch andern darin mehr zurück fehlt dieser unfehlbare Blick. Sie lockt das zartere Gemüt ins anmutreiche Kunstgebiet, wo gerade, wenn man nichts versteht, der Schnabel umso leichter geht. Fern liegt es mir, den Freund zu rügen, dem Tee zu kriegen, ein Vergnügen und im Salon mit geistverwandten, ästhetisch durchgeglühten Tanten durch Reden bald und bald durch Lauschen die Seelen säuselnd auszutauschen. Auch tadle ich keinen, wenn's ihn gibt, der diese Seligkeit nicht liebt, der keinen Tee mag, selbst von Engeln, dem's da erst wohl, wo Menschen drängeln. Ihn fährt die Droschke, zieht das Herz zu schönen Opern und Konzerts, die auch im Grund, was nicht zu leugnen, zum Zwiegespräch sich trefflich eignen. Man sitzt gesellig unter vielen, so innig nah auf Polsterstühlen, man ist so voll humaner Wärme, doch ewig stört uns das Gelärme, das Grunzen, Plärren und Gegirre der musikalischen Geschirre, die eine Schar im schwarzen Fracke mit krummen Fingern voller Backe von Meister Zappelmann gehetzt, hartnäckig in Bewegung setzt. So kommt die rechte Unterhaltung nur ungenügend zur Entfaltung. Ich bin daher statt des Gewinsels mehr für die stille Welt des Pinsels. Und was auch einer sagen mag, genussreich ist der Nachmittag, den ich inmitten schöner Dinge im lieben Kunstverein verbringe, natürlich meistenteils mit Damen. Hier ist das Reich der goldenen Rahmen, hier herrschen Schönheit und Geschmack, hier riecht es angenehm nach Lack, hier gibt die Wand sich keine Blöße, denn Prachtgemälde jeder Größe bekleiden sie und warten ruhig, bis man sie würdigt, und das tu ich. Mit scharfem Blick nach Kennerweise sehe ich zunächst mal nach dem Preise, und bei genauerer Betrachtung steigt mit dem Preise auch die Achtung. Ich blicke durch die hohle Hand, ich blinzle, nicke, ah, charmant. Das Kolorit, die Pinselführung, die Farbentöne, die Gruppierung, dies Lüster, diese Harmonie, ein Meisterwerk der Fantasie. Ach, bitte sehen Sie nur, Comtesse. Und die Comtesse, sich unterdes in duftige Batiste schneuzend, erwidert schwärmerisch, oh, wie reizend. Und wahrlich, Preis und Dank gebührt der Kunst, die diese Welt verziert. Der Architekt ist hochverehrlich, obschon die Kosten oft beschwerlich, weil er uns unsere Erdenkruste, die alte, raue und beruste, mit saubern Baulichkeiten schmückt, mit Türmen und Kasernen spickt. Der Plastiker, der uns ergötzt, weil er die großen Männer setzt, grauschwärzlich, grünlich oder weißlich, schon darum ist er löb und preislich, dass jeder, der zum Beispiel fremd soeben erst vom Bahnhof kömmt, in der ihm unbekannten Stadt gleich den bekannten Schiller hat. Doch größern Ruhm wird der verdienen, der Farben kauft und malt mit ihnen. Wer weiß, die Hallen und dergleichen so welthistorisch zu bestreichen, al fresco und für ewig fast, wenn's mittlerweile nicht verblasst. Wer liefert uns die Genresachen so rührend oder auch zum Lachen? Wer schuf die grünen Landschaftsbilder, die Wirtshaus- und die Wappenschilder? Wer hat die Reihe deiner Väter seit 1000 Jahren oder später so meisterlich in Öl gesetzt? Wer wird von allen hochgeschätzt? Doch Farbenkünstler und mit Grund, er macht uns diese Welt so bunt. Darum, o Jüngling, fasse Mut, setz auf den hohen Künstlerhut und wirf dich auf die Malerei. Vielleicht verdienst du was dabei. Wilhelm Busch verdiente leider nichts dabei, zumindest in der Düsseldorfer Zeit. Und als er dann auf die Malakademie nach Antwerpen ging, da wurde es nicht besser, sondern schlechter. Kein Geld. Immer noch lag er auf der Tasche seiner Eltern, und zudem erdrückte ihn die Großartigkeit der niederländischen Malerei, die er dort kennen und schätzen lernte. Er kehrte krank zurück nach Wiedensaal. Ein gutes Jahr lang musste er das enttäuschte Gesicht seines Vaters ertragen. Dann ging er nach München. Da war er 22 Jahre alt, aber auch in München ging es nicht vorwärts. 11 Jahre musste Wilhelm Busch noch warten, bis er Max und Moritz niederschrieb.